Ja, schön, dass ihr da seid, beziehungsweise schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir befinden uns ja in 3. Mose und wie der Daniel so schön zu pflegen sagte, haben wir das ja schon alles gehört, aber noch nicht von mir. Ne? Also sind wir heute auch im 3. Buch Mose, Kapitel 5, und ich werde nicht alles so detailliert eingehen. Sondern einiges auch überfliegen. Wir lesen zuerst die ersten 13 Verse und dann gehen wir so Stück für Stück das Kapitel 5 aus 3. Buch Mose einmal durch. Lass uns aufschlagen, 3. Mose Kapitel 5, ich lese die Verse 1 bis 13. Wenn jemand sündigt, dass er die Stimme der Verfluchung hört und er war Zeuge, sei es, dass er es gesehen oder gekannt hat, wenn er es nicht meldet, dann soll er seine Schuld tragen. Und wenn jemand etwas Unreines anrührt, sei es das Aas eines unreinen wilden Tieres oder das Aas eines unreinen Viehs oder das Aas eines unreich kriechenden Tieres, ist es ihm auch verborgen, dann ist er doch unrein und schuldig. Oder wenn er die Unreinheit eines Menschen anrührt, was seine Unreinheit auch sei, durch die er unrein wird, und es ist ihm verborgen, erkennt er es, dann ist er schuldig. Wenn jemand schwört, indem er unbesonnen mit den Lippen redet, Böses oder Gutes zu tun, nach allem, was ein Mensch mit einem Schwur unbesonnen reden mag, und es ist ihm verborgen, erkennt er es, dann ist er schuldig in einem von diesen. Und es soll geschehen, wenn er in einem von diesen Dingen schuldig wird, dann bekenne er, worin er gesündigt hat, und er bringe dem Herrn sein Schuldopfer für seine Sünde, die er begangen hat, ein weibliches Tier von Kleinvieh, ein Schaf oder eine Ziege zum Sündopfer, so soll der Priester wegen seiner Sünde Sühnung für ihn erwirken. Und wenn seine Hand das zum Kauf eines Schafes Ausreichende nicht aufbringen kann, so bringe er für das, worin er gesündigt hat, dem Herrn sein Schuldopfer, 2 Turteltauben und 2 Tauben, eine zum Sündopfer und eine zum Brandopfer. Und er soll sie zum Priester bringen, und diese bringe er zum Sündopfer zuerst dar und kneife ihr den Kopf dicht beim Genick ab. Er soll ihn aber nicht völlig abtrennen. Und er springe etwas von dem Blut des Sündopfers an die Wand des Altars. Das Übrige von dem Blut aber soll an den Fuß des Altars ausgedruckt werden. Ein Sündopfer ist es. Und die andere soll er als Brandopfer opfern nach der Vorschrift. So erwirke der Priester Sühnung für ihn wegen seiner Sünde, die er begangen hat, und es wird ihm vergeben werden. Wenn er bei seiner Hand 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben nicht aufbringen kann, dann bringe er, der gesündigt hat, als seine Opfergabe ein 1/10 Efa Weizengrieß zum Sündopfer. Es soll kein Öl drauf tun und kein Weihrauch drauflegen, denn ein Sündopfer ist es. Und er soll zum Priester bringen, und der Priester nehme davon seine Handvoll, die Askara davon, und lasse auf dem Altar in Rauch aufgehen, auf dem Feueropfer des Herrn, ein Sündopfer ist es. So erwirke der Priester Sühnung für ihn wegen seiner Sünde, die er begangen hat, in einem von diesen Dingen, und es wird ihm vergeben werden. Das Sündopfer aber soll dem Priester gehören wie das Speisopfer. Hier lesen wir nochmal einige Dinge über das Sündopfer. Wir haben das Sündopfer in der letzten Bibelstunde recht detailliert durchgenommen. Und daher werde ich jetzt zu diesem Abschnitt nichts mehr sagen, sondern verweise auf unsere Mediathek. Wenn ihr sagt, hey, ich will mir das Sündopfer nochmal erklären lassen, hier werden vielleicht nochmal ein paar andere Dinge erklärt oder ein paar Fälle erklärt, aber das Sündopfer an sich haben wir letztes Mal durchgenommen. Da könnt ihr gerne auf unsere Homepage schauen und euch die letzte Bibelstunde anschauen über das Sündopfer. Und da wird das erklärt, weil das ganze Kapitel 4 ist das Sündopfer, und dieser Textabschnitt gehört quasi noch zum Sündopfer dazu, und darauf werde ich jetzt auch nicht mehr weiter eingehen. Deswegen wollen wir gleich sofort weiterlesen und über das Schuldopfer lesen, und das ist nämlich heute mein Thema, die Verse 14 bis 26. Lass uns die auch mal lesen. Kapitel 5. Also, welche Bibel, welche Besetzung? Die Elberfelder. Ja, ist doch klar, die einzig wahre. Ja. Ja. Ja, genau. Ich habe den ersten Text ein wenig schneller gelesen, damit wir jetzt ein bisschen mehr Zeit haben. Lasst uns Kapitel 5, 3. Mose, Kapitel 5, Verse 14 bis 26 aus der Elberfelder. Soll ich noch die Revidierung und die Ausgabe? Das ist gut. Vielen Dank, dass das angestrahlt wird. Jetzt könnt ihr das mitverfolgen. Und der Herr redete zu Mose: Wenn jemand Untreue begeht und aus Versehen an den heiligen Dingen des Herrn sündigt, dann soll er dem Herrn sein Schuldopfer bringen. Ein Widder ohne Fehler vom Kleinvieh. Nach deiner Schätzung an Schenkelsilber, nach dem Schenkel des Heiligtums, Schekel. Ist ein bisschen was anderes, ne? Schekel. Schekel ist eine Währungseinheit und Schenkel ist, ne, das, was man essen kann. Also nicht vom Mensch, aber vom Hähnchen. So, ich lese nochmal. Und der Herr redete zu Mose: Wenn jemand Untreue begeht und aus Versehen an den heiligen Dingen des Herrn sündigt, dann soll er dem Herrn sein Schuldopfer bringen. Ein Widder ohne Fehler vom Kleinvieh nach der Schätzung an Schekel Silber, nach dem Schekel des Heiligtums zum Schuldopfer. Und worin er an den Heiligen gesündigt hat, soll er erstatten und ein Fünftel dazu noch hinzufügen und es dem Priester geben. Und der Priester soll Sühnung für ihn erwirken mit dem Widder des Schuldopfers und es wird ihm vergeben werden. Und wenn jemand sündigt und irgendetwas von all dem tut, was der Herr zu tun verboten hat, hat er es auch nicht erkannt, dann ist er doch schuldig und soll seine Schuld tragen. Er soll nach deiner Schätzung einen Widder ohne Fehler vom Kleinvieh zum Priester des Schuldopfers bringen für das Schuldopfer. Und der Priester soll für ihn Sühnung erwirken wegen seines Vergehens, das er begangen hat, ohne es zu erkennen. Und es wird ihm vergeben werden. Ein Schuldopfer ist es. Er ist auf jeden Fall am Herrn schuldig geworden. Und der Herr redete zu Mose: Wenn jemand sündigt und Untreue gegen den Herrn begeht, dass er seinen Nächsten ein anvertrautes Gut ableugnet oder ein Darlehen oder etwas Geraubtes oder er hat von seinem Nächsten etwas erpresst oder er hat das Verlorene gefunden und leugnet es ab und er schwört falsch oder irgendetwas von allem, was ein Mensch tun mag, sich daran zu versündigen, dann soll es geschehen, wenn er gesündigt hat und schuldig geworden ist, dass er zurückerstatte das Geraubte, dass er geraubt oder das Erpresste, das er erpresst hat, oder das Anvertraute, das ihm anvertraut worden ist, oder das Verlorene, das er gefunden hat, oder etwas von all dem, worüber er falsch geschworen hat, er soll es erstatten nach seinem vollen Summe und ein Fünftel davon noch hinzufügen. Wem es gehört, dem soll er es geben am Tag seines Schuldopfers. Und dem Herrn soll sein Schuldopfer bringen, ein Widder ohne Fehler vom Kleinvieh, nach der Schätzung an Schuldopfer zum Priester. Und der Priester soll Sühnung für ihn erwirken vor dem Herrn und es wird ihm vergeben werden wegen irgendetwas von allem, was er getan hat, darin schuldig zu werden. Ja, heute sind wir wieder in irgendwelchen Opfern unterwegs und wieder müssen gewisse Dinge erfüllt werden. Und ich werde heute gar nicht so sehr auf den Ablauf und auf diese detaillierten Dinge eingehen, sondern mehr auf das Problem oder auf was liegt vor, warum muss hier ein Schuldopfer sein. Also ein Schuldopfer ist ja, dass man sich an jemanden oder an etwas verschuldigt hat. Die Verse 14 bis 16, da steht, wenn jemand Untreue begeht und aus Versehen an den heiligen Dingen des Herrn sündigt. Also da geht es jetzt ganz speziell um dass man schuldig wird oder wurde an den heiligen Dingen des Herrn. Was sind jetzt so die heiligen Dinge des Herrn? Nicht jeder hat ja Zugang zum Beispiel zum Heiligtum. Also warum kann man sich dann an den heiligen Dingen des Herrn verschuldigen? Das ist zum Beispiel, wenn man das Opferfleisch falsch gebraucht. Ja? Gewisses Opferfleisch durfte man selber essen oder mitnehmen, wenn man damit falsch umgegangen ist. Oder wenn man ein Opfer versäumt hat. Ja? Man ist nicht dazu gekommen, man hat es vergessen oder wie auch immer. Man hat vielleicht nicht den Zehnten gegeben oder die Erstlingsgaben, die der Herr gefordert hat. Oder auch allgemein dem Herrn geweihte Dinge. Das waren Dinge, die auch im Umfeld waren, an die quasi jeder Zugang hatte. Und wenn du dich an diesen Dingen verschuldigt hast, wenn du da nicht gewisse Dinge beachtet hast, wenn du vielleicht etwas vergessen hast, so bist du schuldig geworden an den heiligen Dingen des Herrn, und aufgrund dieser Schuld, aufgrund dieses Schuldigwerdens musste man ein Opfer bringen. Es war ein Widder ohne Fehler, um Wiederherstellung zu erlangen. Und das Interessante ist, was es bisher noch nicht gab, man hat nicht nur ein Opfer gegeben, sondern man hat den Schaden, der entstanden ist, man musste den wiederherstellen, den Schaden, und nochmal ein Fünftel dazugeben. Also wenn man jetzt hier irgendwelche Dinge vielleicht kaputt gemacht hat oder irgendwas versäumt hat, ja, den Zehnten, dann musste man den Zehnten bringen und ein Fünftel noch dazu. Das war so die Aufforderung des Schuldopfers, und dann wird ihm vergeben werden. Also wir sehen hier, dass der Schreiber hier, Mose hier zu Mose gesagt wird, es gibt Dinge, da gibt es verschiedene Gesetze, und wenn du dich an den heiligen Dingen des Herrn versündigst, dann hast du Schuld auf dich geladen und du musst ein Schuldopfer bringen. Das war nicht freiwillig, wie zum Beispiel das Brandopfer, sondern das war eine Verpflichtung. Man ist schuldig geworden und daher muss man dieses Opfer bringen. Der Eindruck kann entstehen, dass hier man einen gewissen Gerechtigkeitssinn entwickeln kann. Ja, man denkt ja, okay, wenn das so ist, weil hier steht ja auch immer wieder, damit Sühnung erlangt wird oder dann wird ihm vergeben, dann entsteht ja in uns so ein gewisser Gerechtigkeitssinn. Wir haben was falsch gemacht, also müssen wir es wieder gut machen und dann ist wieder alles okay. Und das entwickelt einen Gerechtigkeitssinn. Man muss dies tun, damit alles wieder in Ordnung ist. Aber dazu will ich später noch mal ein paar mehr Worte sagen. Das Zweite ist, das lesen wir dann in Vers 17 und 19, man ist schuldig geworden an den Geboten des Herrn. Ich lese mal 17. Und wenn jemand sündigt oder irgendetwas von all dem tut, was der Herr zu tun verboten hat, hat er es doch nicht erkannt, dann ist er doch schuldig und soll seine Schuld tragen. Also es gab ja gewisse Gebote auch für den Alltag und für die Reinheitsabläufe und so. Und dann steht hier, wenn du dich daran verschuldigst, dann bist du schuldig, ob du es weißt oder nicht, oder ob du es wissend begangen hast oder auch unwissend. Das ist hier ganz wichtig. Wenn man zum Beispiel gewisse Reinheitsabläufe nicht beachtet hat, wenn man vielleicht fehlende Kenntnisse hatte über gewisse Gebote, oder wenn jemand vielleicht sogar Schuldgefühle hatte. Man hat gemerkt, ich glaube, letzte Woche habe ich da einen Fehler gemacht. Ich habe dies und dies Gebot nicht richtig gemacht. Dann bekommt man ein schlechtes Gewissen und merkt, ja, ich bin schuldig geworden. Ich habe gewisse Dinge nicht richtig gemacht. In den Reinheitsgeboten, in denen, wie ich mich vielleicht verhalten habe, ja, wenn man vor gewissen Festen musste man Reinheitsabläufe machen, wenn man die vielleicht nicht eingehalten hat, merkt man, oh, da war ein Fehler, ich habe einen Tag abgekürzt oder ich habe am Sabbat vielleicht etwas was Falsches gemacht, und man merkt es im Nachhinein, man ist schuldig geworden und daher sollte man wiederum diese Schuld Opfer bringen. Wie gesagt, ob man es wissend gemacht hat, ne, so von wegen, okay, jetzt ist zwar Sabbat, aber ich muss jetzt unbedingt oder ich will jetzt unbedingt, ob man es wissend gemacht hat oder auch unwissend, man ist schuldig geworden. Es ist das gleiche Opfer wie auch vorhin, diesmal aber ohne den Zusatz von dem Fünftel. Warum? Weiß ich nicht genau. Entweder weil vielleicht kein konkreter Schaden entstanden ist, man konnte das nicht messen, so von wegen, okay, vorher hat er sich an dem Opferfleisch versündigt und jetzt muss er ein bisschen mehr opfern, damit die Priester was zu tun haben oder zu essen haben, oder warum es jetzt hier nicht mehr geben musste, also diesen Fünftel, weiß man jetzt nicht. Vielleicht konnte man das auch gar nicht messen, und Opferfleisch kann man quasi wiegen und gewisse Reinheitsabläufe kann man ja nicht messen. Das Interessante ist, was wir hier lesen in Vers 19, und das ist ziemlich hart, ein Schuldopfer ist es, er ist auf jeden Fall am Herrn schuldig geworden. Und da sehen wir, wie krass Gott da auch mit dem Volk Israel ist. Ich gebe euch gewisse Dinge, und wenn ihr das nicht tut, ihr seid auf jeden Fall schuldig geworden vor den Herrn. Und somit war denen klar, es muss jetzt hier ein Schuldopfer passieren, und sie mussten das wieder in Ordnung bringen. Das Dritte lesen wir die Verse 20 bis 26. Da geht es, dass man schuldig geworden ist am Nächsten. Und das Interessante ist, dass hier eigentlich steht, man ist schuldig geworden. Wir lesen mal Vers 21. Wenn jemand sündigt und Untreue gegen den Herrn begeht, dass er seinen Nächsten ein anvertrautes Gut ableugnet und so weiter. Also hier geht es nicht nur, dass der Mensch sich schuldig gemacht hat gegen seinen Nächsten, sondern zuallererst hat man sich schuldig gemacht gegenüber Gott. Wenn du was geklaut hast, dann hast du dich an deinem Nächsten verschuldigt, aber zuerst hast du dich an Gott verschuldigt. Und so ist hier, kann man nicht sagen, man hat sich schuldig gemacht am Nächsten, sondern es ist gleichzusetzen, man hat sich schuldig gemacht am Herrn, indem man den Nächsten beraubt hat, indem man gewisse Dinge getan hat, die nicht okay waren. Es war eine Lüge, ein Kredit nicht zurückgezahlt, Diebstahl, Erpressung, Verlorenes gefunden und nicht wiedergegeben oder behalten, Falschaussagen oder falsch schwört und auch allgemeiner falscher Umgang mit Menschen. Und da denkt man, ja gut, das war jetzt, ne, da haben sich so zwei wahrscheinlich irgendwie in die Haare bekommen, wenn die das untereinander klären, ist doch alles gut. Nein, wenn sich da zwei untereinander in die Haare gekommen sind, dann haben sie sich zuerst gegen Gott versündigt, gegen Gott eine Schuld aufgehäuft und so mussten sie ein Schuldopfer bringen vor dem Herrn, für den Herrn. Das hat nicht gereicht, wenn man dann zu dem anderen gesagt hat, Entschuldigung, ist alles wieder gut, ja, passt schon, weiter geht's, sondern man hat sich schuldig gemacht am Herrn und somit musste ein Schuldopfer gezahlt werden. Wir lesen hier, dass es zuerst eine Erstattung geben soll, dass er das geben, also wir lesen das in den Versen 23 und 24, dass er das erstatten soll nach seiner vollen Summe und ein Fünftel noch dazugeben. Wem es gehört, soll es an demselben Tag geben, seines Schuldopfers. Also bevor du zum Schuldopfer gehst, musstest du diese Sache mit der Person, mit dem Geschadeten oder mit dem Opfer sozusagen in Ordnung bringen. Also man hat eine Erstattung geleistet, man hat ein Fünftel dazu gegeben und dann erst konnte man das Schuldopfer vor dem Herrn bringen und das Schuldopfer bringen. Und der Priester, der hat dann das Schuldopfer angenommen und der Priester soll Sühnung für ihn erwirken vor dem Herrn. Und es wird ihm vergeben werden, wegen irgendetwas von allem, was er getan hat, daran schuldig zu werden. Und dann erst ist man wieder, wurde einem vergeben, dann war alles wieder in Ordnung. In Kapitel 7 lesen wir nähere Bestimmungen über das Schuldopfer in den ersten 11 Versen. Da geht es dann darum, welche Abläufe der Priester dann machen musste. Ja, das kennen wir mit dem Fett abtrennen und das eine muss verbrannt werden und das andere darf gegessen werden, dass die Priester da auch verpflegt worden sind. Darauf werde ich jetzt nicht hineingehen, weil wir, wie gesagt, das ja schon sehr detailliert durchgenommen haben. Lasst mich eine Brücke schlagen zu heute. Wir nehmen ja die Bibel als Volles und sagen, hey, wir können aus der Bibel viel lernen. Und das können wir wirklich. Und ich will ein paar Anwendungen für heute aus diesem kurzen Abschnitt mitnehmen. Das Erste, was mir irgendwie aufgefallen ist, was irgendwie auch interessant ist, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ja, wir leben ja in einer Zeit, so von wegen, was ich nicht weiß, was mich macht mich nicht heiß, so, ne? Von wegen, ich will das gar nicht wissen, was ich alles falsch gemacht habe, weil sonst kriege ich ja noch ein schlechtes Gewissen. Von daher ist alles gut. Ja, lasst mich einfach in Ruhe. Ich mache mein Leben und dann schauen wir mal, was dann so am Ende dabei rumkommt. Hier wird, durch diesen Text wird deutlich, ob man es wissend oder unwissend gemacht, du bist auf jeden Fall schuldig geworden. Also nur, dass du etwas Dinge nicht weißt, heißt nicht, dass du davor bestraft wirst, dafür nicht bestraft wirst. Deine Unwissenheit schützt sich nicht. Ja, du kannst nicht sagen, Herr, irgendwie, ich bin immer eingeschlafen, wenn die über das Kreuz gesprochen haben. Ja? Ich hab das Evangelium nie wirklich verstanden. Tut mir leid, ich habe das irgendwie nicht verstanden. Du bist schuldig geworden. Ja? Du hast das Kreuz, du hast die Vergebung nicht bekommen, du hast sie nicht angenommen. Und das schützt einen nicht. Der Herr Der Herr wird nicht sagen, naja, ich weiß, das war früh morgens oder das war spät oder du warst müde, ja, komm rein. Nein, nein, so ist das nicht. Sondern nur weil wir es nicht wissen, heißt es nicht, dass wir nicht bestraft werden. Und so können wir uns nicht freisprechen, sagen, ja, ja, ich habe das nicht gehört oder ich habe davon nicht gewusst. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Wir sind schuldig geworden am Herrn. Das Zweite, was ich irgendwie festgestellt habe, Schuld am Nächsten ist Schuld am Herrn. Und ich glaube, das vergessen wir manchmal. Oft sagen wir vielleicht Worte zu einem Nächsten, oft kommen wir uns vielleicht in die Haare, oft sagen wir was Falsches zum Nächsten und wir denken, na gut, das kläre ich mit dem zu zweit und dann ist alles wieder gut. Hier macht Gott uns deutlich, man hat sich nicht zuerst an dem versündigt, sondern man hat sich gegen Gott versündigt. Schuld am Nächsten ist Schuld gegen den Herrn. Du hast etwas getan, du hast deinen Nächsten nicht so behandelt, wie du es tun solltest. Somit hast du die Gebote des Herrn, somit hast du das Wort Gottes mit den Füßen getreten und du hast gegen den Herrn versündigt. Ich fand das immer interessant. Steuerhinterziehung ist nicht nur ein Verstoß gegen die Regierung oder gegen den Staat, sondern es ist auch ein Verstoß gegen Gottes Handeln und gegen Gottes Wirken. Du verschuldigst dich an Gott, wenn du nicht vernünftig deine Steuererklärung machst. Das ist nicht etwas, wo du sagst, na gut, das ist ein Bereich, das kläre ich mit dem Vater Staat und dem Finanzamt und dann sind wir schon okay. Nein, nein, du verschuldigst dich gegen den Herrn, weil der Herr es ist, der diese Regierung eingesetzt hat. Und du verschuldigst dich gegen den Herrn, wenn du Sünde begehst, sei es auch vielleicht nur gegen deinen Nächsten. Und das müssen wir dann auch lernen, so, okay, Herr, ich habe gegen den Nächsten gesündigt. Ich bitte um Vergebung. Dann müssen wir Buße tun vor dem Herrn und aber auch natürlich dann zu dem Nächsten gehen und diese Schuld wieder in Ordnung bringen. Was ich interessant fand in diesem Text ist, dass Wiedergutmachung ist mehr als nur erstatten. Das war so etwas, was ich mitgenommen habe. Ja, ein Schaden ist entstanden und man musste den Schaden wieder gut machen, aber damit war es nicht genug, so von wegen, okay, jetzt sind wir quitt, sondern man musste ein Fünftel nochmal draufgeben. Wiedergutmachung ist mehr als nur erstatten. Oft wollen wir ja nur gewisse Dinge erstatten. Ich erstatte dir das, kein Problem, ne? Was kriegst du dafür? Und dann ist alles wieder gut. Aber hier wird Mose gesagt, nein, er muss mehr geben. Er muss ein Fünftel nochmal draufgeben und das ist erst richtige Wiedergutmachung, das ist dann erst richtige Erstattung. Wie das heute anzuwenden ist, ist natürlich immer die Frage. Ne? Müssen wir jetzt immer ein Fünftel draufgeben? Das ist dann ein wenig komplexer. Das Letzte, was mir aber aufgefallen ist und was irgendwie auch so gut ist und so tröstend ist, Vergebung ist möglich. Wenn wir uns die ganzen Gesetze anschauen, dann denken wir, boah, das schafft ja keiner. Und ja, das schafft keiner. Aber was steht am Ende? Und es wird ihm vergeben werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir immer wieder mitnehmen müssen. Bei all den Dingen, die wir falsch machen in unserem Leben, und das tun wir sicherlich immer wieder, Vergebung ist immer noch möglich. Es ist nicht vorbei. Okay, jetzt habe ich so viel Mist gemacht, jetzt habe ich es verbockt, jetzt ist es vorbei. Nein, Vergebung ist möglich. Das Ziel war immer die Wiederherstellung der Beziehung. Und wenn wir denken, okay, Gott ist im Alten Testament so hart und so gesetzlich, nein, also natürlich ist er hart und natürlich ist er ganz klar, aber sein Ziel war es, die Beziehung wiederherstellen. Und das ist heute immer noch so. Gott will die Beziehung wiederherstellen. Und das ist so schön, dass selbst im Alten Testament, wo wir denken, okay, die leben unterm Gesetz, ja, die müssen so viele Dinge tun, aber auch da war Vergebung möglich. Und auch das können wir heute noch so mitnehmen und auch heute noch erleben, dass Vergebung möglich ist. Bei all den Fragen kommt ja immer wieder die Frage, warum das Gesetz? Wir können es sowieso nicht erfüllen. Ja, warum müssen wir heute jetzt noch darüber sprechen? Lass uns mal Römer 3 aufschlagen Und da ist das ganz deutlich erklärt. Ich will das kurz nochmal ausführen. Römer 3, Vers 20. Da schreibt Paulus an die Juden und erklärte, dass auch mit der Gerechtigkeit, dass keiner gerecht ist, auch nicht einer, dass keiner, der verständig ist, dass keiner, der Gott sucht. Also wir sind alle verloren. Und dann, Vers 20 steht, darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz war nicht dazu gegeben, um sich damit reinzuwaschen, um sich damit sauber zu machen. Ich hatte mal den Vergleich, das Gesetz ist wie ein Spiegel. Ja, du siehst dich, du siehst deine Schuld, du siehst deinen Dreck im Gesicht und das Gesetz zeigt dir auf, da bist du schmutzig. Mit dem Spiegel machst du dich nicht sauber. Ja? Es zeigt dir nur auf, da ist Sünde in deinem Leben. Durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Und was passiert dann, wenn man erkannt hat, ich bin schuldig, ich bin dreckig, dann muss da Wiederherstellung passieren und das macht nicht das Gesetz, sondern das ist dann die Vergebung, die unser großer Herr am Kreuz geleistet hat, wo wir diese Vergebung wieder erfahren können, wo wir sagen können, ja Herr, du machst alles neu. Nicht das Gesetz, nicht der Spiegel macht mich sauber, sondern du bist es, der mich reinwäscht. Du hast alle Schuld bezahlt und an dich kann ich mich zuwenden, an dir kann ich mich festhalten. Daher finde ich es auch ein bisschen schwierig, wenn wir jetzt in 3. Mose unterwegs sind und da Prinzipien aus 3. Mose herausleiten. Ja, wir sehen 3. Mose, komplexe Themen, Gesetzestexte und wir versuchen ja immer gewisse Prinzipien herauszuleiten, die für heute gültig sind, wie ich auch gerade eben ausgeführt habe. Es ist schwierig, manchmal Prinzipien daraus abzuleiten, weil es könnte dazu kommen, dass wir dadurch falsche Rückschlüsse führen können. Viele Dinge erkennen wir im Neuen Testament wieder, ja, und das ist dann gut, dass Jesus uns das vielleicht nochmal neu erklärt oder nochmal erklärt, aber viele Dinge nicht. Zum Beispiel haben wir heute in dem Text gelesen, dass zu dem Schuldopfer oder wenn man schuldig geworden ist an jedem, dass man den Fünftel dazu packen muss. Ja, ist das jetzt ein Prinzip, das wir jetzt ableiten können? So von wegen, okay, ich habe dein Auto beschädigt, also ich erstatte die Reparatur plus ein Fünftel dazu. Ist das jetzt ein Prinzip, das wir daraus ableiten können? Das ist dann natürlich ein bisschen schwierig. Ja, wem gibt man dann den Fünftel? Dem Priester? Also früher hat man es ja auch dem Priester dann etwas mehr gegeben sozusagen. Da bei dieser Sache müssen wir dann vorsichtig sein. Müssen wir vorsichtig sein, wenn wir Prinzipien aus dem Alten Testament in das heutige übersetzen, so 1:1, da müssen wir vorsichtig sein und nicht uns gewisse Dinge so zusammenbasteln können. So von wegen, okay, das mit dem Fünftel, das hört sich jetzt gut an, ja, dass man dann ein Fünftel dazu, also immer 20% mehr erstatten muss, hört sich gut an, wir führen das jetzt ein, dass das jetzt immer so sein soll, wenn jemand sich irgendwas geklaut hat, wie auch immer Fünftel drauf. Da können wir der Bibel ein wenig Gewalt antun, wenn wir uns gewisse Dinge so zurechtbasteln, wie wir sie gerne hätten. Weil dann ist die Schwelle dann zu einer Gesetzlichkeit oder auf dem Weg zu einer Religion, die nur noch besteht aus gewissen Gesetzesdingen, dass wir da gewisse oder zu viele Prinzipien oder zu detaillierte Prinzipien aus dem Alten Testament in unser heutiges Leben ableiten. Da müssen wir dann ein wenig vorsichtig sein. Also, aus dem Text heute haben wir gesehen, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, Schuld am Nächsten ist Schuld gegen den Herrn, Wiedergutmachung ist mehr als nur Erstatten. Wie viel das jetzt ist, ob das jetzt ein Fünftel ist oder eine Tafel Schokolade oder wie auch immer, ja, das ist dann nicht mehr so detailliert beschrieben oder das würde ich jetzt nicht so detailliert beschreiben. Aber was wir aus dem Text sehen, Vergebung ist möglich. Und solche Dinge, die können wir ableiten und da können wir sagen, ja, das kann ich für mich heute jetzt hier anwenden. Um was geht es Gott aber in der Bibel? Wir müssen immer wieder auf das Zentrum der Bibel und auf das Zentrum der Botschaft kommen. Jesus ist gekommen, um uns zu retten, um in Beziehung mit uns zu leben. Und das war damals genauso der Fall wie auch heute. Damals ist er noch nicht gekommen und er ist noch nicht für die Sünde gestorben, aber er ist gekommen und er hatte mit dem Volk Israel einen Weg vor, er wollte mit ihnen Geschichte schreiben und er hat mit ihnen Geschichte geschrieben, aber vielmehr wollte er mit ihnen Beziehungen haben. Vielmehr wollte er ihnen aufzeigen, dass sie ihn brauchen, dass er es ist, der echtes Leben geben kann. Und daher müssen wir bei all den Betrachtungen, die wir auch weiterhin machen wollen, das nicht vergessen. Jesus ist gekommen, um Beziehung wiederherzustellen, um Beziehung zu leben. Und lasst uns das auch weiterhin in 3. Mose nicht vergessen, wenn wir weiterhin da in das Wort schauen und darüber nachdenken, was hat der Herr damals mit denen vorgehabt, mit dem Volk Israel? Was können wir heute daraus lernen? Und wie können wir wieder erneut und immer wieder in Beziehung mit ihm leben? Und da wünsche ich euch Gottes Segen. Ich habe heute ein wenig kürzer gemacht, weil der Text einfach nicht so viel hergab, meines Erachtens. Beziehungsweise, weil wir auch schon in der letzten Zeit die Gesetzesvorschriften sehr detailliert durchgegangen sind. Schaut es euch gerne nochmal durch und bis dahin Gottes Segen euch.